Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres 14-tägigen Podcasts Good Morning Endoscopy von endoscopiecampus.de. Alle 14 Tage ein neuer Gast und mein heutiger Gast ist Frau Ulrike Beilenhoff. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie mitmachen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich glaube, ich muss Sie ja nicht groß vorstellen. Ich glaube, jeder kennt Sie ja. Sie werden trotzdem noch ein bisschen was erzählen müssen, wer Sie sind und wo Sie zu dem kommen, was Sie jetzt machen. Nur vorweg, unser Thema, über das wir später noch reden werden, ist so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, wir reden über Schutzkittel bei der Endoskopie zwischen Nachhaltigkeit und Infektionsrisiko. Aber bevor wir ins Detail gehen, vielleicht legen Sie mal los, was Sie so ein bisschen so in Ihrer beruflichen Vita alles schon erlebt haben.
Ich bin Sauerländerin, habe dort meine Ausbildung gemacht und bin eigentlich dann durch einen Zufall in die Endoskopie gekommen, weil da Personal gesucht wurde, weil jemand krank geworden war. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das hier spannend. Und dann bin ich halt drin geblieben. Dann bin ich über so eine Urlaubsvertretung im Prinzip im kleinen Krankenhaus. Wicke de Wimbern hieß das damals. Wicke de Wimbern.
Wicke de Wimbern.
Ja, okay. In Nordrhein-Westfalen. Das Krankenhaus wird heute nicht mehr benutzt. Das war damals in kirchlicher Hand und ist jetzt praktisch als Flüchtlingsheim genutzt.
Okay.
Und bin dann meiner Liebe gefolgt nach Frankfurt und habe dann da in der Uniklinik mich beworben, auch gleich in die Endoskopie und bin dort dann halt geblieben.
Ja.
Habe dann dort einige Jahre gearbeitet, habe dort dann auch Michael Jung kennengelernt, der als Oberarzt aus Mannheim kam. Und als er dann nach Mainz gegangen ist als Chefarzt, habe ich immer ganz fest den Finger gehoben, lassen Sie mich nicht alleine. Aha. Und bin halt eben dann mit ihm nach Mainz gegangen.
Ja, ja.
Und dann kamen Kinder und bin dann in die Freiberuflichkeit gewechselt. Ich war vorher halt eben schon durch die Fachweiterbildung und die berufspolitischen Tätigkeiten innerhalb des Deutschen Pflegeverbandes, habe ich eine Regionalarbeitsgruppe in Frankfurt gegründet und bin dann halt eben schon in die Berufspolitik reingerutscht. Bin dann vom DBFK in die DGA gewechselt, war da halt dann auch in dem Vorstand drin. Und dann haben sie einfach die Sachen ergeben und Kinder kamen dann und dann, was mache ich denn jetzt? Nur zu Hause sitzen will ich ja auch nicht. Also habe ich dann weiter unterrichtet und dann kam die Europäische Fachgesellschaft, habe da im Vorstand mitgearbeitet und bin jetzt halt eben als wissenschaftliche Sekretärin, habe praktisch angestellt für die Europäische Fachgesellschaft, bin aber jetzt halt eben auch Fachdozentin in der Fachweiterbildung und bin halt viel hygienisch unterwegs.
Also sicherlich die richtige Ansprechpartnerin, wenn es um das Thema geht. Und Sie wissen ja wahrscheinlich auch, und es freut mich auch immer, dass auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch seitens der Endoskopieassistenz. Sie kriegt auch immer hervorragendes Feedback. Umso mehr freut es mich heute auch, Sie als Gast zu begrüßen. Ich habe es ja schon angedeutet, das Thema, es wird ja wahnsinnig viel diskutiert. Erstaunlicherweise auch, man hat so das Gefühl, vielleicht ist es sogar schon wieder ein bisschen runtergegangen. Aber es ist immer noch ein ganz aktuelles Thema. Green Endoskopie, Nachhaltigkeit. Was können wir tun, um den CO2-Abdruck der Endoskopie bisschen zu verringern. Und Sie waren ja auch beteiligt an den Positionspapieren der Europäischen Fachgesellschaft, der Deutschen Fachgesellschaft auch, sind ja auch da in der Leitlinienkommission auch immer mit drin. Ich würde es mal andersrum anfangen mit meinen Fragen. Wir haben festgestellt, dass wir viel Müll machen durch die Einmalkittel. Und das soll ja vor allem auch unser Thema sein. Wir haben festgestellt, auch jetzt bei uns in Würzburg, wir haben das ja mal aufgearbeitet, unsere ganzen Daten erhoben. Und ich glaube, es gibt auch eine andere Studie, da wissen Sie vielleicht noch mehr Bescheid, wo einfach der Müll auch analysiert wurde, wo wir festgestellt haben, dass ein Großteil des Mülls in der Endoskopie sind, gar nicht so sehr die Instrumente, sondern es sind die Eimerkittel.
Ja, oder das Verpackungsmaterial, ne?
Ja, ja, aber es sind, also wir haben es wirklich nochmal gewogen und getestet und das größte Teil ist wirklich tatsächlich diese Eimerkittel. Das Verpackungsmaterial auch, aber der Hintergrund ist einfach der, dass Sie ja nach jeder Untersuchung diese Dinger ausziehen müssen und den Müll werfen. Und jetzt haben wir natürlich ein gewisses Problem dahingehend, wie wir diesen Konflikt zwischen Nachhaltigkeit und Infektionsrisiko lösen möchten. Da sind Sie natürlich die perfekte Ansprechpartnerin. Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich nochmal fragen, bevor wir von der Nachhaltigkeit weggehen zum Infektionsrisiko, was vielleicht auch mal klargestellt werden muss. Wen wollen wir denn vor einer Infektion schützen, wenn wir einen Kittel tragen? Viele denken ja, wir schützen uns selbst.
Ja, natürlich schütze ich mich selber. Zunächst in erster Linie, würde ich sagen. Darum, ich habe einen sehr engen Körperkontakt auch mit Patienten. Ich habe einen engen Kontakt damit auch zu Körperflüssigkeiten,
ja,
potenziell infektiösem Material. Und wenn ich jetzt normale Dienstkleidung aber anhabe oder auch Bereichskleidung,
ja,
und ich gehe von einem Patienten zum nächsten,
ja,
ist ja die Gefahr, dass ich den Schmutz mitnehme, wie meine Hände,
genau,
ja, von einem Patienten zum nächsten trage.
Aber dann schütze ich mich ja nicht mehr mich selbst, sondern dann geht es ja darum, dann den nächsten, genau, Patienten das ist, zu
das
schützen.
Genau, das sind die nächsten Patienten. So, jetzt bin ich aber an dem einen Patienten dran. Fangen wir mal Patient 1 an. Ja?
Genau.
Ich habe saubere Kleidung und möchte jetzt mal eine Koloskopie machen oder auch bei der Gastroskopie. Patient bewegt sich. Ja, jetzt habe ich nur die Handschuhe an, aber ich möchte ihn vielleicht auch halten. Schon bin ich näher in Kontakt mit ihm dran. Ne? Da werden die Arme mit kontaminiert. Ich möchte vielleicht ihn auch lagern, dann gehe ich mit dem Oberkörper und dem Bauch halt eben mit dran.
Ja.
Und schon habe ich meinen ganzen Oberkörper, potenziell meine Arme, halt eben mit kontaminiert.
Ja.
So.
Genau.
Und auch wenn Patienten von meinem eigenen Wohlbefinden, kann man auch sagen, Ekelgefühl her.
Das Gegenteil von Wohlbefinden.
Ja, will ich das, wenn ich jetzt einen schwitzigen, vielleicht auch nicht ganz so gepflegten Patienten im Arm habe, möchte ich unbedingt mit oberem Sekreten bis hin zum Stuhl direkt in Kontakt kommen.
Ja.
Das möchte ich nicht. Also schütze ich mich selber.
Genau.
Ja?
Also man schützt sich selbst, aber man schützt auch den anderen. Also ich frage aus dem Hintergrund so ein bisschen nach, weil wenn ich mich jetzt so mich selber schützen würde, dann würde es ja reichen, wenn ich in der Früh, sage ich mal, einen Schutzkittel anziehe und den abends wieder ausziehe.
Wir waren ja beim Patienten 1, ne?
Genau, aber sag ich mal, also wenn nur ich mich selber, dann wäre mir das ja egal, wenn ich jetzt Patient 1 umarmen würde im weitesten Sinne, weil ich schütze mich ja dann auch, wenn ich zum nächsten Patienten gehe, mich selbst. Bloß würde ich halt dann mehr oder weniger...
Dann genau, dann geht's weiter.
Das
dann
ist genau geht der es Unterschied. Also
genau.
Es geht nicht nur darum, mich selbst zu schützen.
Nein, sondern doppelt.
Genau.
Ich schütze auch den nächsten.
Genau,
ja?
Genau.
So, dann nehme ich halt eben, wie bei den Händen halt eben auch, die kann ich mir desinfizieren. Ja, aber ich kann Kittel nicht desinfizieren.
Ja.
Und dann nehme ich den Schmutz von einem zum nächsten weiter.
Und das ist ja eigentlich, sag ich mal, das größte Problem, dass man letztendlich auf keinen Fall irgendeinen Keim übertragen möchte von Patient A auf Patient B.
Genau.
Deswegen machen wir das ja, sonst wäre es einfacher. Trotzdem haben wir natürlich jetzt zwei Probleme, oder eigentlich ist es ein Problem. Wir haben das Problem, dass jetzt nun jeder, der irgendwie in dieser Untersuchung mit beteiligt sind, und das sind ja drei Personen in der Regel, die ziehen frischen Kittel an und nach der Untersuchung schmeißen sie den benutzten Kittel wieder weg. Gibt's da irgendeine Lösung?
Ich kann das sicherlich staffeln.
Ja.
Aber sobald ich als Endoskopiker dran bin und als Assistenz bin ich ganz nah dran. Und auch die sedierende Kraft, je nachdem, wie nah sie halt, ist das halt eben auch.
Ja.
Wenn ich jetzt vielleicht den Springer habe, noch eine vierte Person, wir reden jetzt mal von einer Luxussituation, dann kann die vielleicht da etwas weniger Schutzkleidung tragen. Aber die, die direkt am Patienten dran sind, sollten sie halt eben schon schützen.
Und wie sollten sie sie schützen? Also das ist ja vielleicht auch noch so ein Thema. Weil wir haben ja hier auch einen Wechsel jetzt erlebt letztendlich. Ich glaube, in den wenigsten Endoskopien wurde vor der Pandemie mit langärmlichen Schutzkittel durchgehend gearbeitet. Oder ist es ein falscher Eindruck, den ich da habe?
Also ich habe jetzt 1993 die Fachweiterbildung beendet.
Ja.
Und vor der Fachweiterbildung war ich noch nicht so ganz sensibilisiert. Mit der Fachweiterbildung bin ich dann halt schon nach Hause gekommen und gesagt, so Leute, ab heute werden Schutzkittel getragen. Was haben wir denn früher gemacht? Wir haben in Bereichskleidung gestanden, dann waren halt eben die Arme nackt. Ja. Dann gab es diese berühmten Schürzen.
Die es ja immer noch
die
gibt, diese weißen Wegwerfkittel.
Genau, ich sag mal wunderbar, die Metzgerschürze. Ja, ne? Früher gab es die noch abwaschbar und ähnliches. Aber dann habe ich halt das Problem, ich habe die Arme nicht geschützt.
Richtig.
Und das Dekolleté. Ich habe zwar einen Bauch geschützt, aber ja, so. Und gerade wenn ich einen engen Körperkontakt habe, habe ich an den Armen keinen Schutz. Und wenn ich eine Röntgenschutz angehabt habe und habe dann keinen Schutzkittel drüber gezogen, musste ich die ja im Prinzip auch zwischen jedem Patienten sauber machen. Ich weiß nicht, wie Sie endoskopieren oder erzipieren. Wenn ich erzipiert mit habe, habe ich durchaus halt eben mal am Bauch halt eben durch den Draht, durch was auch immer.
Ja, also man sieht immer aus, so ist voller Galle. Das geht übrigens auch bis auf die Füße runter. Aber die kommen halt nicht mit Patienten in Kontakt.
Genau,
mit
also dann, wenn ich da halt eben dann nur eine Schürze drüber trage, dann kann ich die natürlich wegtun, aber ich muss auch da früher dann die Röntgenschürzen halt eben abwaschen.
Richtig, ja.
Und mit dem Kittel haben wir dann gedacht, so jetzt wird der Kittel halt eben angezogen.
Ja.
Es gab dann halt eben auch meinen damaligen Chef, der dann gesagt hat, es ist doch so warm, die Kollegin, die auch gesagt, ich schwitze, ich bin jetzt schon in einem, im Klimakterium oder Gott weiß was. Aber dann dachte ich, ja, musst du halt eben dann deine Sachen selber abwaschen. Mhm. Ja. Und heute sagen genau die gleichen Personen, ja, wie soll ich jetzt hier nackt endoskopieren? Das geht ja nicht. Also bitte, ich muss mich mal schützen können. Ja. Also es hat schon ein Wechsel stattgefunden von Seiten der Sensibilisierung. Dass man sagt, ich möchte mich selber schützen, auch den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten nicht haben. Und ich kann ja auch Kittel benutzen, die ich wieder waschen kann.
Da kommen wir nämlich auch nochmal drauf. Also das ist ja auch so der Punkt. Also ich nehme jetzt schon mal mit, wir kommen um einen adäquaten Patientenschutz. Es ist ein Untersucherschutz, aber es ist vor allem auch ein Patientenschutz, kommen wir nicht drum herum.
Ich würde sagen 50-50. Ich schütze mich selber und ich schütze den nächsten Patienten, mit dem ich arbeite.
Genau, also da kommen wir nicht drum herum. Da bringt es auch gar nichts, jetzt zu diskutieren, jetzt irgendwie, dass man da wieder zurückkehrt zu irgendwelchen, ja, ich meine, ganz früher hat man mit Krawatte und mit weißem Kittel, ja, den man vorher noch auf der Visite angehabt hat, ist man die Endoskopie. Also da wollen wir ja auch nicht mehr hin. Trotzdem ist ja schon noch irgendwie die Frage gerechtfertigt, wenn man diese Müllberge sieht. Also bei uns sind es pro Tag 70 Kilo Müll. Pro Untersuchung, ja, so 2 Kilo und vieles davon schon auch diese Schutzkittel. Und dann ist natürlich schon die Frage, das eine, was Sie bereits schon angedeutet haben, waschbare oder wiederverwertbare. Oder was ich jetzt vielleicht auch schon so mitbekommen habe, vielleicht sollte man ja auch sich überlegen, ob man wirklich den Kittel routinemäßig immer nach der Untersuchung in den Müll schmeißt oder ob man vielleicht da individualisiert vorgehen kann, dass ich sage, wenn ich jetzt überhaupt nicht den Patienten berührt habe, lasse ich den Kittel an. Darf ich das?
Um Gottes Willen, nein. Nicht den gleichen Kittel wieder verwenden und dann an die Wand hängen, so wie es früher war. Und dann, nein, das ist eine ungemeine Grauzone. Ja, das verlangt total viel Selbstdisziplin und ich weiß nicht, ob er die wirklich in dieser täglichen enormen Arbeitspensum, das wir erledigen müssen, ob wir das wirklich durchhalten können. Und Nachhaltigkeit, ja, ist schön gut.
Ja.
Aber es darf nicht zu Lasten des Patienten und nicht zu Lasten meiner eigenen Sicherheit gehen.
Ja.
Da hört dann irgendwann das Nachhaltigkeitsinteresse, ich will es nicht warnen, hätte ich es fast genannt, auf. Das darf nicht passieren. Ich habe auch schon Diskussionen gehört, ja, wir wollen von diesen Koloskopiehosen weg, wenn wir der Patient nur noch mit dem Tüchlein abgedeckt.
Ja.
Also die Sachen, wo es um die Intimsphäre geht oder auch um meine eigene und die des Patienten, da denke ich, dürfen wir keine Kompromisse machen.
Wäre es als Kompromiss möglich, dass man zum Beispiel sagt, wenn jetzt eine dritte Assistenz nur sediert, ne, die hat ja nur die Spritze in der Hand. Und erst in dem Moment, wo sie eingreift beim Patienten im Rahmen der Lagerung, einen Kittel anzieht, ist das ein denkbares Konstrukt? Also dann wäre es zumindest schon mal ein Kittel vielleicht weniger. Oder wären Sie da rigoros und würden sagen, das ganze Team muss?
Ich überzeichne das jetzt mal ein bisschen.
Ja.
Die assistierende Kraft und der Endoskopiker tragen einen Kittel, die sedierende Kraft nicht.
Ja.
Jetzt fängt der Patient an zu husten, aspiriert womöglich.
Ja.
Jetzt geht die erstmal zum Schrank und zieht sich in aller Ruhe einen Kittel an und.
Mhm.
Das sind Sekunden, vielleicht auch Minute, die ich am Patienten nachher verliere.
Mhm.
Und dann nur, weil ich Müll sparen wollte, setze ich dem Patienten ein Risiko aus. Jo.
Bin gespannt.
Ich bin jetzt überspitzt. Klar, wir lernen jetzt total viel, was Nachhaltigkeit angeht. Nur momentan werden viele Sachen total überspitzt.
Klar, also es ist letztendlich jetzt, wie Sie sagen, also Wahn ist natürlich jetzt ein relativ hartes Wort, aber es ist schon richtig. Ja? Also man tendiert ja immer dann dazu, dass man entweder in dieser einen Richtung oder in der anderen Richtung irgendwie immer zu rigoros vielleicht denkt und manchmal so die gesunde Mitte ein bisschen außer Acht lässt.
Aber es wird ja nirgends richtig gesagt, du musst jetzt wirklich das und das dran. In der TRBA 250 wird gesagt, es sollen die Körperteile geschützt werden, abgedeckt werden durch Handschuhe, Kittel, was haben wir noch? Brille, Mundschutz, Visier, was auch immer, die potenziell kontaminiert werden. Ja, jetzt muss man sich mal überlegen, was mache ich denn? Ne? Ja, die Hände, die Arme, den Oberkörper, denn da habe ich Patientenkontakt oder Kontakt mit einem kontaminierten Endoskop mit Körperflüssigkeiten. Ja, dann muss ich das tragen.
Okay, und wenn ich jetzt nur sediere, dann sollte ich trotzdem auch Kittel tragen, weil es eben dann sein kann, dass ich kurzfristig eingreifen muss.
Würde ich tun, ja.
Okay, gut.
Weil die Zeit habe ich nicht. Ich kann mich da nicht anziehen.
Nee, macht Sinn. Also würde mich interessieren, wie es, sage ich mal, in der Breite gemacht wird. Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Feedback dazu, aber Ihr Argument ist absolut überzeugend, dass es, wenn es denn wirklich brennt, dann muss es irgendwie schnell handelbar sein und dann kann ich auch noch schnell einen Kittel anziehen.
Ich kann natürlich auch meine Bereichskleidung ändern. Ich habe ja in der Skopie normalerweise keine weiße Dienstkleidung, ich habe Bereichskleidung an.
Ja.
Aber auch da sagt die TRBA ganz klar, wenn ich Kontakt mit Körperflüssigkeiten gehabt habe, wechsle ich dann halt eben auch die Bereichskleidung. Dann habe ich halt, also ich habe so einen Schutzkittel gespart, habe aber dann die Bereichskleidung, die ich dann wechseln muss. Und die ist halt nicht so einfach auszuziehen. Dann muss ich wieder in die Umkleide, mich umziehen, wieder zurückkommen.
Naja, Problem erkannt, Lösung nicht gefunden. Aber vielleicht doch eine Lösung, wenn wir mal so ein bisschen gucken. Sie hatten es ja schon gesagt, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Also vielleicht können wir nochmal kurz ansprechen, wiederaufbereitbare Kittel, waschbare Kittel. Mhm. Gibt es da Lösungsansätze, Möglichkeiten?
Da gibt es tatsächlich Abteilungen oder Häuser, die das machen, die praktisch Waschbarmaterialien haben, Kittel oder halt eben auch Abdeckungen, die dann halt zur Verfügung gestellt werden. Sie brauchen ja nicht sterile Kittel, das ist im seltenen Fall der Fall, ja. Und selbst dann gäbe es halt eben auch wiederverwendbare sterile Kittel für gewisse Fälle, aber diese normalen waschbaren Kittel sind aus solchem Material, die sind gut zu tragen und die werden gewaschen und dann kriege ich die wieder.
Ja. Wie ist es dann von CO2-Fußabdruck, was die Wäschewiederaufbereitung betrifft, die Herstellung ja auch zum Teil? Ist ja auch wahrscheinlich ein CO2-konsumierender Verbrauch. Gibt es da irgendwelche Daten? Wissen Sie
das? Ich habe da keine Daten gefunden. Ja. Das ist ja gerade das Problem, was wir haben. Wir haben zu wenig Daten momentan. Ja. Auch diese Sachen, die wir routinemäßig durchführen. Es fängt ja mit der Endoskopaufbereitung und hört jetzt, wie Sie sagen, das Waschen mit den Kitteln halt eben auf. Ich habe zu wenig Daten. Und welche Kosten will ich denn dann wieder alle einrechnen? Fange ich dann an mit der Produktion des jeweiligen Kittels?
Muss man ja
genau. Ja. Und dann habe ich diese ganzen Lieferketten. Es macht sicherlich Sinn, auch jetzt gerade, das hatten Sie ja auch gemacht, ne?
Ja.
Dass man schaut, wo kriege ich denn die Materialien her?
Richtig, ja.
Hole ich die aus Fernost oder habe ich lokale Leute? Wo mache ich denn dann das Waschen dieser Kittel im Haus oder gebe ich das extern an jemanden? Ja. Also das ist, denke ich, wenn muss ich dann alle Daten mit einfügen.
Also wäre, sagen wir, auch nochmal interessant, vielleicht durchaus das mal durchzurechnen, wie denn so der CO2-Fußabdruck ist von einem wiederaufbereitbaren Kittel im Vergleich zu einem Wegwerfeimerkittel. Mhm. Zweiter Punkt, wie man vielleicht auch dieses Problem verringern kann, das ist ja Klinikmüll. Ne? Also das heißt, das ist ja letztendlich jetzt auch, obwohl es vielleicht jetzt recycelbares Material wäre, wird es ja verbrannt, weil es kontaminiert ist.
Mhm. Ist es ja auch.
Ja.
Ich arbeite mit Körperflüssigkeiten.
Ist richtig, ja.
Ja, wenn ich nach der ERCP den Kittel ausziehe, dann ist der auch wirklich schmutzig. Nach der Koloskopie, je nachdem, wie ich gearbeitet habe, wie sauber der Patient war, was für Eingriffe ich durchgeführt habe, habe ich da auch Schmutz dran? Ja, klar.
Gibt es da nicht trotzdem irgendeine Möglichkeit, dass man sagt, man kann vielleicht auch kontaminiertes Material in irgendeiner Art und Weise recyceln? Also das ist ja schon auch sowas, wo man sich denkt, das wird ja alles verbrannt als Sondermüll. Mhm. Ja. Aber warum kann ich jetzt nicht alle Kittel, die ich mehr oder weniger benutzt habe, nicht jetzt in den allgemeinen Müll werfen, sondern vielleicht in den speziellen Kittelmüll in Anführungszeichen, der dann wiederum in irgendeinem gesonderten Kreislauf recycelt wird?
So wie ich das verstehe bisher mit den zu recycelnden Instrumenten, die auch gesammelt werden teilweise von Endoskopherstellern oder auch von chirurgischen Materialien, werden die ja trotzdem einer gewissen Desinfektion unterzogen.
Mhm.
Da ist dann auch die Frage.
Also eigentlich schon verrückt, man muss Müll desinfizieren, bevor man recyceln kann. Also ich brauche ja nur in meinen gelben Sack gucken, was da so für Dreck drin ist.
Ja, und dann ist ja auch die Frage, kann ich diese Materialien, die tatsächlich wieder recyceln, weil ja ganz viele Verbundmaterialien drin sind, und dann kann ich die überhaupt nicht recyceln.
Hm. Nehmen wir an, es gäbe einen Kittel, der vollkommen recycelbar wäre. Kann man sich auch vorstellen, da tut sich auch viel in der Materialforschung. Hm. Wäre das vielleicht nicht eine Lösung? Also wir sind ja jetzt so langsam schon am Ende von diesem Podcast und wir müssen jetzt sozusagen ein bisschen versuchen, für die Zukunft Visionen oder irgendwelche Perspektiven zu finden, weil ich glaube, irgendeine Lösung brauchen wir, denke ich, ja.
Ich weiß es wirklich nicht. Es sind auch entsprechende Volumina, die ich dann lagern muss. Gebe ich die in irgendeine Presse, wie bei der Kartonage, die ich an meinem Recyclinghof abgebe?
Ja.
Also irgendein System muss ich ja haben, dass ich nicht diese Müllberge habe, die ich irgendwo lager.
Ja, oder verbrenne halt, als Sondermüll verbrennen muss, ja.
Genau.
Wenn Sie einen Wunsch hätten an eine Firma, was würden Sie denen sagen, was sie machen sollen?
Ich sehe das Problem mit den Kitteln gar nicht so kritisch. Ich habe dann andere Sachen. Ja, es ist für mich ein notwendiges Instrument, um mich selber und den nächsten Patienten zu schützen.
Mhm.
Klar, wir haben sehr, sehr viel Müll dadurch.
Mhm.
Aber ich würde mir eher wünschen, dass man darauf Wert legt, wie kann ich die Lieferketten eben optimieren? Wie ist das in der Herstellung?
Ja.
Welche Materialien werden verwendet? Dass ich mir nachher als lokaler Endverbraucher da den Kopf machen muss, was mache ich denn mit meinen 20, 30, 50, 60 Kitteln, die ich am Tag durch meine Abteilung schleuse? Ich denke, da haben wir wichtigere Aufgaben.
Ja.
So sehe ich das.
Ja, nein. Also deswegen haben wir ja den Podcast. Also es mag ja sicherlich richtig sein, dass es jetzt momentan einfach, sage ich mal, ein bisschen zu hoch gekocht. Und wahrscheinlich haben Sie sogar recht. Also wahrscheinlich ist es für die CO2-Bilanz viel sinnvoller, wenn ich jetzt irgendwie einen lokalen Hersteller habe. Also das kommt ja alles aus China, das wissen wir inzwischen.
Ja.
Und das ist Massenware. und weiß ja auch nicht, wie das in China gefertigt wird. Es gibt jetzt dann ein Lieferkettenverfolgungsgesetz. Wenn das von irgendwelchen Minderheiten in China, von Uiguren oder sowas gefertigt wird, dann gibt es da auch ein Problem. Dann haben wir noch ein CO2-Problem. Und Sie haben schon recht, aber denke ich dennoch...
Wir rollen momentan... Klar, wir wollen ja was tun.
Genau.
Proaktiv sein.
Richtig.
Also kann ich nur einmal einem eigenen Handeln etwas tun.
Richtig.
Aber jetzt momentan rolle ich die ganze Sache nur von hinten auf.
Mhm.
Kann ich anfangen, oder können wir anfangen, etwas früher in der Kette anzufangen?
Ja. Also sage ich mal jetzt, die sauerländische Firma, die vollkommen recycelbare Eimerkittel herstellt, die auch noch als, sage ich mal, Recycle-Ware schon sind, ja, dass man den Kreislauf geschlossen hat. Das wäre doch zum Beispiel jetzt ein Vorschlag.
Ja, warum nicht?
Na gut, also wunderbar. Dann haben wir doch jetzt schon ein hervorragendes Schlussstatement mit einer Vision für die nächsten Jahre. Wir brauchen die Firma aus dem, wie hieß nochmal der Ort?
Wickede Wimmern, liegt in der Nähe von Dortmund und dann bis nach Osten.
Also gut, wir brauchen die Firma aus Wickede Wimmern, die uns mehr oder weniger aus recycelten Materialien den Eimerkittel herstellt, der dann auch wieder wunderbar recycelbar ist und uns und den Patienten schützt.
Vielleicht, wenn das wirklich so notwendig ist.
Ja. Gut, also dann lassen wir das mal als Schlussstatement. Vielen lieben Dank für den Podcast. Es ist kein einfaches Thema, haben wir jetzt wieder gesehen. Aber wir haben jetzt zumindest mal eine Vision und eine Perspektive. Und vielleicht können wir nochmal über ein anderes Thema demnächst sprechen. Ich schätze sehr diesen Austausch. Assistenz ist auch ganz wichtig, muss man so einen Podcast immer auch dabei haben. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass Sie mitgemacht haben.
Hat Spaß gemacht, auch wenn wir keine Lösung präsentieren
konnten. Wir haben eine Vision. Also vielen Dank nochmal und ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörern und Zuhörern Spaß gemacht hat. Wenn Sie Kommentare haben, Ideen haben, bitte kontaktieren Sie uns. Und ansonsten freue ich mich, Sie in 14 Tagen zu einem anderen Thema dann wiederzuhören. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.